Ich möchte euch alle herzlich begrüßen, nicht nur die, die hier im Raum sind, auch die, die von außen zugeschaltet sind, zu unserem zweiten Abend. Und wieder wollen wir einen Blick in die Ewigkeit vor der Zeit wagen. Ich möchte gerne für heute Abend vier Stellen vorlesen. Noch einmal die dritte Stelle von gestern, zu der wir nicht mehr gekommen sind, aus 2. Timotheus Kapitel 1. 2. Timotheus Kapitel 1, Vers 8. So schäme dich nun nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern leide Trübsal mit dem Evangelium nach der Kraft Gottes, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf, nicht nach unseren Werken, sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus vor ewigen Zeiten gegeben, jetzt aber offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes Jesus Christus. Die zweite Stelle aus Epheser 1. Epheser 1, Vers 3. Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus, der uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern in Christus, wie er uns auserwählt hat in ihm vor Grundlegung der Welt, dass wir heilig und untadelig seien vor ihm in Liebe, und uns zuvor bestimmt hat zur Sohnschaft durch Jesus Christus für sich selbst, nach dem Wohlgefallen seines Willens. Dann aus Kapitel 3, Abvers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat, damit jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan werde, die mannigfaltige Weisheit Gottes, nach dem ewigen Vorsatz, den er gefasst hat in Christus Jesus, unserem Herrn, in welchem wir die Freimütigkeit haben und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Die letzte Stelle aus dem 1. Korintherbrief aus Kapitel 2. 1. Korinther 2, Abvers 6. Wir reden aber Weisheit unter den Vollkommenen, nicht aber Weisheit dieses Zeitlaufs, noch der Fürsten dieses Zeitlaufs, die zunichte gemacht werden, sondern wir reden Gottes Weisheit in einem Geheimnis, die verborgene, die Gott vor den Zeitaltern zu unserer Herrlichkeit zuvor bestimmt hat, die keiner von den Fürsten dieses Zeitlaufs erkannt hat. Denn wenn sie sie erkannt hätten, so würden sie wohl den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt haben, sondern wie geschrieben steht, was kein Auge gesehen und kein Ohr gehört hat, und in keines Menschen Herz aufgekommen ist, was Gott bereitet hat denen, die ihn lieben. Uns aber hat Gott es offenbart durch seinen Geist. Wir haben es beim Lesen gemerkt, dass wir wieder einen Blick tun in diesen Stellen, in die Ewigkeit vor der Zeit, und dass wir da etwas sehen von dem, was da schon im Herzen Gottes war. Wir hatten gestern in Titus 1 gesehen, dass das ewige Leben verheißen ist vor ewigen Zeiten. Und dann hatten wir auch gesehen in 1. Petrus 1, dass der Herr Jesus als das Lamm ohne Fehl und ohne Flecken zuvor erkannt ist, vor Grundlegung der Welt. Und jetzt haben wir hier in 2. Timotheus 1 gelesen, dass in ihm uns auch schon die Gnade gegeben worden ist vor ewigen Zeiten. Das ist unfassbar, oder? Aber wir haben auch gemerkt, wie das wieder in Zusammenhang gesetzt wird mit dem täglichen Leben. Es ist eine ganz praktische, einfache Aufforderung, mit der Paulus hier in diesem Timotheusbrief anfängt. Schäme dich nicht! Und zwar erstens des Zeugnisses unseres Herrn. Wenn wir das verstehen wollen, dann hilft uns, wenn wir das im engeren Sinne sehen, 1. Timotheus 2, da schreibt nämlich Paulus schon mal an Timotheus von einem Zeugnis. Und da hat er erklärt, Gott ist einer Mittler zwischen Gott und Menschen, der Mensch Christus Jesus. Und jetzt 1. Timotheus 2, Vers 6, der sich selbst gab als Lösegeld für alle, wovon das Zeugnis zu seiner Zeit verkündigt werden sollte. Also der Herr Jesus ist Mittler zwischen Gott und Menschen und gab sich als Lösegeld zugunsten von allen. Jeder kann kommen, jeder kann das Heil in dem Herrn Jesus annehmen. Und dieses Zeugnisses sollen wir uns nicht schämen. Aber ich meine, wir können es auch noch in einem etwas erweiterten Sinn sehen. Das wissen wir gut, auch aus dem Alltagsleben. Aus einem Zeugnis geht ziemlich klar hervor, was für eine Person das ist, über die dieses Zeugnis verfasst wird. Das wissen schon die Kinder in der Schule, das wissen auch die Lehrer und das wissen die, die beim Arbeitgeber mal ein Zeugnis eingefordert. Da steht ziemlich klar, was das für eine Person ist. Und ich meine, darum geht es. Das, was unser Herr ist. Das Zeugnis über ihn, über seine Person. Was er ist, einmal als Heiland, aber dann auch als der Herr, als das Haupt seines Leibes. Und wir könnten jetzt verschiedene Dinge aufzählen. Und dieses Zeugnisses unseres Herrn sollen wir uns nicht schämen. Das heißt, wir stehen zu ihm, stehen zu dem, was die Bibel über ihn sagt, treten gerne dafür ein, stellen uns bewusst auf seine Seite, schämen uns nicht des Zeugnisses unseres Herrn. Und dann sagt Paulus weiter, noch meiner seines Gefangenen. Das meint natürlich auch im engeren Sinn einfach mal seine Person, wo er leider sagen muss, in diesem Brief schreiben muss, alle, die in Asien sind, haben sich von mir abgewandt. Aber dann ist dieses schöne Beispiel, da war doch einer, der hatte sich seiner Kette nicht geschämt, der Onesiphorus, der hatte ihn fleißig gesucht und gefunden, der hatte sich nicht dieses Gefangenen geschämt. Aber ich meine, auch das hat noch eine etwas weitere Bedeutung. Was bedeutet es denn, sich nicht des Gefangenen Paulus zu schämen? Ich meine, es bedeutet sich nicht, dessen zu schämen, wofür er eintrat und wofür er sogar bereit war, ins Gefängnis zu gehen. Und was waren denn die beiden Kern- oder beiden großen herrlichen Punkte, die ihn, sein Leben, auch seine Botschaft prägten? Ich meine, das sehen wir schon in dieser Begebenheit, wo er vor den Toren von Damaskus zum Glauben an den Herrn Jesus kommt. Da sah er einmal diese gewaltige Herrlichkeit des verherrlichten Menschen zur Rechten Gottes, die himmlische Herrlichkeit des Herrn Jesus als Mensch dort im Himmel, der sagte, ich bin Jesus der Nazaräer, den du verfolgst. Und Paulus hat das ja mehrfach so erzählt und wir merken, wie er wirklich tief beeindruckt war von dieser Herrlichkeit, wie er sogar sagt, das war ein Glanz, der den Glanz oder das Licht der Sonne übertraf. Und wenn einer himmlisches Christenleben vorgelebt hat, dann war das Paulus, oder? Schäme dich nicht meiner seines Gefangenen. Sind wir noch solche, die gerne himmlische Christen sind, die als Himmelsbürger hier auf der Erde leben, die glücklich sind, einen verherrlichten Christus im Himmel zu haben und für dieses Ziel, für diese Heimat leben und auch durchaus bereit sind, vielleicht hier auf der Erde dafür etwas dran zu geben? Und war dann nicht die zweite große Wahrheit, die dieser Mann dort begriffen hat, die enge, untrennbare Verbindung zwischen Christus und seiner Versammlung? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Er verfolgte doch die Gläubigen auf der Erde. Und dann hört er diese Worte: Du verfolgst mich. Das hat er tief ins Herz gefasst. Und wenn wir diesen Punkt auch heute ins Herz fassen und begreifen, was es bedeutet, diese eine Versammlung und so untrennbar verbunden mit Christus, dem Haupt im Himmel, dann gehört das mit dazu, sich nicht dieses Mannes, dieses Apostels, der genau dafür eingetreten ist, zu schämen. Schäme dich nicht des Zeugnisses unseres Herrn noch meiner seines Gefangenen, sondern, und das gefällt uns nicht so gut, oder? Sondern leide Trübsal. Ich meine, das ist schon irgendwie was Gewaltiges. Wenn du hier auf der Erde was kaufst, ja, dann erzählt der Verkäufer dir alle wunderbaren Eigenschaften dieses Produktes oder dieser Sache und wo die Probleme dabei sind, das verschweigt er dir. Das findest du höchstens im Kleingedruckten oder da noch nicht mal. Und das macht Gott nicht. Der sagt, mit einer Stadt im Himmel hängt untrennbar ein Platz der Schmach auf der Erde zusammen. Hebräer 13. So macht er das auch hier. Leide Trübsal. Und er schreibt im gleichen Brief, alle aber, die gottselig leben wollen in Christus Jesus, werden verfolgt werden. Gott macht uns da nichts vor. Und wir können nicht den Platz der Verwerfung hier auf der Erde trennen von dem Platz der Herrlichkeit, auf dem wir einmal sein werden. Aber was dann noch so schön ist, dann wird hier gesagt, nach der Kraft Gottes. Wenn Gott uns nicht verschweigt, dass es auch Trübsal geben kann, dann sagt er uns doch, du musst das nicht in eigener Kraft schaffen, sondern da ist eine Kraft, die dir zur Verfügung steht, die ist riesig groß, das ist nämlich die Kraft Gottes. Wir denken manchmal, das kann ich nicht schaffen. Und das stimmt ja auch. Ich kann das nicht. Du kannst das auch nicht in eigener Kraft. Aber da ist die Kraft Gottes, die dir und mir zur Verfügung steht. Und jetzt kommt dieser Punkt. Da wird dieser Blick auf diesen Gott, der diese Kraft geben wird, von dem diese Kraft kommt, wird der Blick auf diesen Gott gelenkt und sagt, der hat nur gute Absichten mit uns. Der hat uns nämlich errettet. Und bei dem Errettet denken wir mehr daran, wovon? Vom ewigen Verderben. Der hat uns errettet. Aber er hat uns auch berufen. Da denken wir mehr daran, wozu er uns gebracht hat. Zu dieser wunderbaren Stellung in Christus vor Gott. Berufen mit heiligem Ruf. Und wenn wir daran denken, dann merken wir, mit was für einem Gott wir es zu tun haben, oder? Wenn die Trübsale kommen, dann möchte der Teufel diese Zweifelspfeile schicken. Ja, kann das denn ein guter Gott sein? Ist das denn ein Gott der Liebe? Ja, konnte der das denn nicht verhindern? Konnte er oder konnte er nicht? Konnte er. Und wenn er es nicht hat, dann hat er doch einen guten Plan. Das ist nämlich der Gott, der uns errettet hat und berufen mit heiligem Ruf. Und dann geht es weiter. Nicht nach unseren Werken. Nein, da hatten wir 0,0 Anteil dran. Sondern nach seinem eigenen Vorsatz und der Gnade, die uns in Christus Jesus gegeben ist. Den Vorsatz, das war das, was im Herz Gottes war. Die Gnade, das ist, man könnte sagen, das Motiv. Und der Weg ist in Christus Jesus. Und diese Gnade hat er uns schon gegeben vor ewigen Zeiten. Da gab's uns noch nicht. Aber da gab's schon Gottes ewigen Vorsatz. Da gab es schon Gottes Plan. Und da war auch klar, wenn Menschen in diesem Plan Gottes einen Platz haben sollten, dann war Gnade nötig. Denn Menschen haben das nicht verdient, in diesem Plan vorzukommen. Und Gnade bedeutet unverdiente Zuwendung, unverdiente Liebeserweisung. Und jetzt hatte Gott diesen Plan komplett in seinem Herzen und hat uns vor ewigen Zeiten schon in Christus diese Gnade gegeben. Macht uns das nicht glücklich? Ich meine, das macht uns unendlich glücklich, oder? Gott, der alles weiß, der uns durch und durch kennt, der weiß, was für welche wir waren vor unserer Bekehrung, der weiß, was für welche wir waren und sind nach unserer Bekehrung, der hat uns trotzdem Gnade gegeben, schon vor ewigen Zeiten. Und ich meine, das Nachdenken darüber, dass es Gnade ist, das macht uns auch glücklich. Wir mussten uns das nicht verdienen, konnten wir gar nicht. Nicht nach unseren Werken, unverdiente Zuwendung. Das war im Herzen Gottes vor Ewigkeit. Und dann kam der Augenblick, das haben wir auch noch gelesen, dass es offenbart worden ist durch die Erscheinung unseres Heilandes, Jesus Christus. Ja, in ihm hat Gott sein ganzes Herz gezeigt und in ihm hat Gott den Weg gefunden, auf dem er Gnade üben kann, und es ist doch in voller Übereinstimmung mit seiner Gerechtigkeit. Und da merken wir, da kommen wir jetzt an einen Punkt, wo wir einfach sagen müssen, sowas konnte sich kein Mensch ausdenken. Ich möchte das gerne nochmal wiederholen, weil es das eigentliche Thema im Römerbrief ist. Was hättest du gesagt? Was ist das Thema im Römerbrief? Viele sagen, wie kann ein Mensch gerecht werden vor Gott? Diese bekannte Hiob-Frage, ja, uralt. Es stimmt auch, die wird auch im Römerbrief beantwortet, aber viel mehr. Das Thema vom Römerbrief geht viel weiter. Und ich meine, es ist die Antwort auf die Frage, wie kann Gott Gnade üben? Und es ist doch in Übereinstimmung mit seiner Gerechtigkeit. Denn Gott handelt immer in Übereinstimmung mit dem, was er ist, in Übereinstimmung mit seinem Wesen, und er ist Licht und Liebe. Und er kann nicht einfach so Gnade üben mit Auge zu. So handelt Gott nicht. Und jetzt ist die Frage, wie kann es denn einen Weg geben, wo das zusammenkommt, wo Gott wirklich Gnade üben kann und es ist doch in Übereinstimmung mit seiner Heiligkeit und Gerechtigkeit. Und diesen Weg hat er in Christus gefunden. Dafür gab er seinen Sohn. Sagt dieser Römerbrief auch, das war dem Gesetz unmöglich. Aber das tat Gott. Dann haben wir diese beiden Stellen aus dem Epheserbrief gelesen. Und da sind wir wieder bei diesem Paulus, der später aus seiner zweiten Gefangenschaft diesen zweiten Timotheusbrief geschrieben hat, aus dem wir gerade gelesen haben. Wahrscheinlich war Timotheus da immer noch in Ephesus. Im ersten Timotheusbrief steht das ja ausdrücklich, deshalb ließ ich dich in Ephesus, aber wahrscheinlich war er, als er den zweiten Brief empfing, immer noch dort. Und da erfährt er viele Dinge, wie die Wahrheiten, die Paulus an die Epheser geschrieben hatte, im Epheserbrief, wie die auch praktisch ausgelebt werden können im Haus Gottes in der Versammlung, wie man sich nämlich dort verhalten soll, entsprechend dieser Wahrheiten, die er mitgeteilt hatte. Und dann fängt Paulus diesen Brief an mit: Gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Und ich sage, er fängt ihn damit an, ist natürlich klar, dass er sich vorstellt, dass er einen Gruß hat an die Epheser. Das kommt davor und das ist auch nicht ohne Bedeutung, aber dann fängt der eigentliche Brief nach diesem Anfang, fängt er damit an, gepriesen sei der Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Dann kommt dieser Blick in das Herz Gottes in der Ewigkeit vor der Zeit. Da steht, dass er uns gesegnet hat mit jeder geistlichen Segnung. Uns, das sind die, die den Herrn Jesus im Glauben angenommen haben, die in dieser christlichen Zeit geglaubt haben, denen Gott das ewige Leben geschenkt hat, die er versiegelt hat mit dem Heiligen Geist und die jetzt in dieser wunderbaren Stellung sind, die wir gleich anschauen wollen. Und er sagt, er hat uns gesegnet. Das heißt, wir besitzen die ganzen Segnungen. Jetzt schon. Er hat uns gesegnet. Abgesehen von unserem Körper, da werden wir einmal den Herrlichkeitsleib bekommen. Aber was die geistlichen Segnungen betrifft, werden wir im Himmel nicht mehr haben, als wir jetzt schon haben. Er hat uns gesegnet. Mit jeder geistlichen Segnung. Das ist, meine ich, der Kernpunkt bei diesen geistlichen Segnungen, um die es geht. Das sind Dinge, die wir jetzt schon besitzen und die wir in Ewigkeit immer noch haben werden. Weißt du, Gott schenkt uns auch Dinge, die wir im Himmel nicht mehr haben. Hört sich komisch an, oder? Aber ich sage ein Beispiel, dass er uns hilft in einer Krankheit, nicht mutlos zu werden, das gibt's im Himmel nicht mehr. Da gibt's nämlich keine Krankheit mehr. Dass er uns versorgt mit den Bedürfnissen für unseren Körper oder, das sind ja auch Segnungen Gottes, oder? Ist ja nicht, kommt ja nicht von alleine. Aber das braucht's im Himmel nicht mehr. Da haben wir nämlich diese Bedürfnisse nicht mehr. Aber diese geistlichen Segnungen, das sind die Dinge, die er uns geschenkt hat, die wir heute schon besitzen und die wir in Ewigkeit behalten, in Ewigkeit dann in vollem Maß genießen werden. Und hier steht, er hat uns mit jeder geistlichen Segnung gesegnet. Und ich meine, man kann es so sagen, mehr geht nicht. Mehr kann Gott nicht geben, oder? Wenn er jede gegeben hat, mehr kann er nicht geben. Und da merken wir schon, was das für ein Gott ist und was er in seinem Herzen hatte. Der Schwerpunkt, den Paulus hier vor Augen hat, ist nicht das, was wir unserer Bedürfnisse wegen brauchten. Das spricht er auch an und das fasst er zusammen mit einem Wort, nämlich, wenn er von dem Reichtum der Gnade Gottes in Vers 8 am Ende schreibt, wenn er von dem Reichtum dieser Gnade schreibt, dann hat er im Sinn, was wir für Bedürfnisse hatten. Wir brauchten zum Beispiel Vergebung, das steht ja da in dem Zusammenhang. Ja, wir hatten Bedürfnisse und die Gnade Gottes ist so reich, dass er jedem Bedürfnis begegnet. Aber das ist noch nicht alles. Und wenn Paulus davon schreibt, dann ist mehr der Punkt die Herrlichkeit seiner Gnade. Vers 6 am Anfang. So das Wort, was das beschreibt. Gott hat uns aus seinem Herzen gegeben, völlig losgelöst von unseren Bedürfnissen. Weit über unsere Bedürfnisse hinaus hat er uns überschüttet mit Segen, weil das einfach so in seinem Herzen ist. Er hat uns gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Und dazu hat er uns auserwählt vor Grundlegung der Welt. Vielleicht noch dieses, jede geistliche Segnung in den himmlischen Örtern. oder in dem Himmlischen. Und da merken wir, wo diese Segnungen, wo die verankert sind, im Himmel. Aber das bedeutet nicht, dass wir sie nicht jetzt hier auf der Erde schon besitzen. Aber in diesem Brief werden wir ja mitgenommen, in Kapitel 2, dass wir in Christus jetzt schon mitsitzen im Himmel, in den himmlischen Örtern. Und da können wir diese Segnungen genießen. Auch wenn wir mit beiden Füßen auf dieser Erde leben und gehen, in Christus sind wir jetzt schon im Himmel und dürfen uns da aufhalten, können uns da aufhalten und uns in Gemeinschaft mit Gott freuen an all den Segnungen, die er gegeben hat. Wir könnten uns ja mal so jeder für sich die Frage stellen, wie oft war ich in der vergangenen Woche in diesem Sinn im Himmel? Da, wo ich in Christus schon bin, wo ich in Christus schon mitsitze, noch nicht mit Christus mitsitzen, das wird erst nach der Entrückung sein, aber in ihm bin ich schon dort, sitze ich schon mit da. Und wie oft war ich denn da, habe mich in Gedanken beschäftigt mit dem, was im Himmel ist. Und wenn wir es tun, dann merken wir, das sind wunderbare Augenblicke, wo wir mal das hinter uns lassen. Ich sage es mal ein bisschen bildhaft, vielleicht auch wenn man an den Herrn Jesus denkt in seinem Leben auf der Erde, wo er die Jünger mitgenommen hat auf den Berg. Und dann endet die Szene, sie sahen niemand als Jesus allein. Wir dürfen da heute schon uns aufhalten und dürfen diese Segnungen studieren, drüber nachdenken, genießen. Wenn ich sage studieren, dann meine ich nicht, dass das in erster Linie eine intellektuelle Sache ist, sondern dass wir da einfach mit beschäftigt sind und glücklich sind in dem, was Gott uns geschenkt hat. Und dann dazu hat er uns auserwählt in ihm, in Christus, vor Grundlegung der Welt. Ich glaube, ich habe es gestern Abend schon gesagt, die Auserwählung ist ein Akt der Souveränität Gottes. Es wird schon mal gesagt, ja, Gott wusste ja, wer sich bekehrt und die hat er auserwählt. Aber das ist ein ganz falscher Gedanke. Dann macht man ja Gottes Auswahl abhängig von dem, was ein Mensch tut, wie er sich entscheidet. Nein, Gott hat auserwählt in seiner Souveränität. Und jeder Versuch, das mit unserem kleinen menschlichen Gehirn, mit unserer kleinen menschlichen Logik irgendwie zusammenzubringen, dass es einerseits Auserwählung gibt in der Souveränität Gottes und andererseits die Verantwortlichkeit des Menschen, sich zu bekehren, geht schief. Entweder in der einen Richtung oder in der anderen Richtung. Also lassen wir es doch einfach so stehen. Gott hat auserwählt und das war seine bewusste, souveräne Entscheidung. Und trotzdem ist es wahr, jeder ist verantwortlich, Buße zu tun. Gott gebietet den Menschen, dass sie alle allenthalben Buße tun. Und ich finde nach wie vor diese Illustration sehr treffend und sehr schön. Diese Illustration mit der Tür. Und wenn ich jetzt von hier gucke, steht da drüber, bekehre dich, tu Buße. Und wenn ich gehorsam bin, gehe ich durch die Tür und dann schaue ich zurück und da steht drüber, auserwählt. Den Blick haben wir jetzt, auserwählt in ihm, vor Grundlegung der Welt. Unfassbar, finde ich. Was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Steht in Psalm 8. Wie viel gibt's auf der Erde? Weißt du, und jetzt ist eine überschaubare Anzahl hier in diesem Raum und ich weiß noch nicht mal von der Hälfte den Namen. Peinlich. Aber als es noch keinen einzigen Menschen gab, da hat Gott dich und mich ganz bewusst auserwählt. Da wusste er schon Bescheid und hatte dich auserwählt zu dieser Segensstellung. Ich meine, das macht uns doch glücklich, oder? Auserwählt in ihm vor Grundlegung der Welt. In Christus. Wieder diese Andeutung. Ohne ihn. Nein, in Christus. In ihm ist uns diese Gnade gegeben, hatten wir eben. Und jetzt wird das etwas von dieser Stellung beschrieben. nämlich dass wir heilig und untadelig seien vor ihm, vor diesem Gott, in Liebe. Dieser Gott ist Licht. Und wenn jemand vor ihm sein will, dann muss er passend sein für dieses Licht, für diesen Gott, der Licht ist. Aber das hat Gott gelöst. Du und ich, wir sind heilig und untadelig. So sieht er uns in Christus. Heilig, abgesondert, reserviert für ihn und untadelig. Keinen Punkt zum Tadeln in dir und in mir. Nicht, weil in meinem Leben alles so toll wäre, aber weil er mich sieht in Christus. Hier geht es um diese Stellung, in die er uns gebracht hat. Und da sieht er nichts zum Tadeln. Ich finde es unfassbar. Unfassbar. Als Schulkind war ich mal, ist ja nicht so weit bei euch hier, in Köln. Und dann mussten wir da oben auf den Kölner Dom kraxeln und hab mal nicht so Lust zu. Und dann guckst du oben runter, dann laufen die Menschen da, ganz klein, ja, so wie Playmobil oder noch kleiner. Und dann fing es an zu regnen. Und dann machten die alle ihren Schirm auf. Da sahst du nichts mehr von dem komischen Pullover oder von dem Hemd. Oder sahst du nichts mehr, sahst nur noch Schirm. Und das, meine ich, illustriert ein bisschen, wie Gott uns sieht in Christus. Er sieht nichts mehr von dem alten, verdorbenen Christian. Er sieht auch nichts von dem, was der nach der Bekehrung noch alles angestellt hat. Er sieht Christus. So stehen wir vor Gott. Und dann verstehen wir, wenn Gott Christus sieht, dann sieht er nur Dinge, an denen er sich erfreut. Nur, ausnahmslos. Und du und ich, wir sind von diesem Gott gesehen in Christus, heilig und untadelig. Aber dieser Gott ist auch Liebe. Und das wird hier auch gesagt, heilig und untadelig vor ihm in Liebe. Es hat zu tun mit Kindschaft. Und jetzt kommt aber noch ein Gedanke. Er hat uns auch zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Kindschaft hat zu tun mit der neuen Geburt. Weil wir das neue ewige Leben haben, sind wir Kinder Gottes und als solch sind wir in dieser Stellung heilig und untadelig vor Gott in Liebe. Sohnschaft, was ist der Gedanke bei Sohnschaft? Steht in Verbindung mit Adoption, mit Annahme als Söhnen. Und ich meine Söhne, und das trifft auf Brüder und Schwestern zu. Söhne sind solche, die in der Lage und interessiert sind, die Gedanken des Vaters zu verstehen. Und die sind auch in der Lage, da wo er sie hingestellt hat, würdige Vertreter dieses Vaters zu sein. Wenn wir an den Herrn Jesus auf der Erde denken, weißt du, was das erste Wort ist, das man aus seinem Mund hört? Hat mich jetzt kürzlich mal bewegt. Ich meine, das erste Wort, das wir aus dem Mund des Herrn Jesus als Mensch hier auf der Erde hören, ist, dass er seinem Vater und seiner Mutter sagt, warum habt ihr mich gesucht? Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Ich meine, das ist Sohnschaft. Ich muss in dem sein, nicht als Zwang, ich muss, das ist mein Verlangen, in dem sein, was meines Vaters ist. Und da sehen wir, wie der Herr Jesus, vollkommener Mensch und zugleich Sohn Gottes ist und wie sich das schon in dem 12-Jährigen zeigt. Und er machte nicht Sightseeing in Jerusalem. Da gab es bestimmt viel Interessantes zu sehen in der Stadt. Sondern er war diese Zeit im Tempel. Wusstet ihr nicht, dass ich in dem sein muss, was meines Vaters ist? Dass ich mit dem beschäftigt sein muss, was die Angelegenheiten meines Vaters sind? Das bedeutet das. Das war sein Interesse. Ich meine, das zeigt uns, was Sohnschaft ist. Und so hat Gott uns zuvor bestimmt zur Sohnschaft. Du und ich, wir sind solche, die Interesse haben und die in der Lage sind, in dieses Herz unseres Vaters zu schauen und etwas von seinen Gedanken zu verstehen. Unfassbar. Und dazu hat er uns zuvor bestimmt. Nun, wenn Paulus jetzt in diesem Brief so schreibt, dann beginnt er mit diesen persönlichen Segnungen. Wir haben kurz darüber nachgedacht, über diese geistlichen Segnungen. Ich habe noch nichts dazu gesagt, was das eigentlich ist. Aber das sind eben die Dinge, die wir jetzt schon besitzen und auch in Ewigkeit genießen werden. Zum Beispiel, dass wir Kinder Gottes sind, diese Beziehung zu unserem Vater haben, dass wir den Heiligen Geist wohnend haben in uns, sind nur mal zwei dieser geistlichen Segnungen. Wir können ja nochmal darüber nachdenken, was da noch alles zugehören könnte. Wir finden übrigens nirgendwo eine vollständige Liste. Er beginnt mit diesen persönlichen Segnung mit diesem persönlichen Teil. Aber dann kommt er am Ende dieses Kapitels auch darauf zu sprechen, dass mit dieser Auserwählung vor Grundlegung der Welt nicht nur persönliche Segnungen, nur meine ich jetzt nicht reduzieren, sondern das sind persönliche Segnungen, die sind wunderbar mit verbunden, aber noch mehr. Und das entwickelt er dann weiter in Kapitel 2. Und das sind die ersten 10 Verse und da zeigt uns Paulus, wie Gott aus dem denkbar schlechtesten Material, nämlich aus solchen, die tot waren in Sünden und Vergehungen, solche gemacht hat, die begnadigt sind, die mit auferweckt, mit lebendig gemacht und mitsitzend sind in Christus. Aus dem denkbar schlechtesten Material macht er solch gesegnete Menschen. Aber dann ist Gott noch nicht fertig. Dann kommt der zweite Abschnitt in Kapitel 2 ab Vers 11 und da zeigt er, wie Gott die nimmt, die er mit dem Christus lebendig gemacht hat, wie er die nimmt und sie zusammenfügt zu einem Leib, sie zu einem neuen Menschen schafft. Das ist der Plan Gottes. Und er nimmt das denkbar schlechteste Ausgangsmaterial und macht daraus dieses herrliche Werk, die eine Versammlung, untrennbar verbunden mit Christus. Wir Menschen machen das ja anders. Ja, wenn jemand was ganz Tolles bauen will, dann fährt er, wer weiß wie weit, und holt das beste Material. Und Gott ist diesen Weg gegangen. Und es ist großartig zu sehen, wie er uns persönlich so in eine Stellung gebracht hat und so reich gemacht hat. Aber dann wollen wir nicht dabei stehen bleiben, sondern auch diesem Herz Gottes weiter folgen und daran denken, dass er die, die er so gesegnet hat, eben auch friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen geschaffen hat. 2 Vers 16. Und dieses Thema verfolgt Paulus dann weiter in Epheser 3. Man kann es auch so sagen, in Kapitel 1, da zeigt er den Plan, der im Herzen Gottes war. In Kapitel 2 zeigt er, wie Gott diesen Plan ausgeführt hat, umgesetzt hat. Und dann kommt Kapitel 3, dass es auch eine Verwaltung von diesem Plan gibt. Und die war Paulus anvertraut und zu dieser Verwaltung gehörte, dass er diesen Plan Gottes mitgeteilt hat. So wie er das sagt in Vers 8, dass er diesen unergründlichen Reichtum des Christus verkündigt und dafür sorgt, dass Menschen das hören und verstehen. Aber zu dieser Verwaltung gehört auch, dass er mithilft, dass er Sorge trägt, dass Menschen das nicht nur verstehen, sondern dass sie es auch praktisch ausleben. Es gehört auch mit zu dieser Verwaltung dieses Planes Gottes. Und diese Verwaltung war besonders dem Apostel Paulus anvertraut. Und jetzt merken wir, wie sein Herz aufgeht. Er sagt, das, was meine Botschaft ist, das ist der unergründliche Reichtum des Christus. Und da ist Christus seine herrliche Person, aber nicht er allein, sondern Christus verbunden mit seiner Versammlung. Auf diese Spur hat er ja am Ende von Kapitel 1 gesetzt. Er hat ihn, diese herrliche Person, die Haupt ist über alles, hat Gott der Versammlung gegeben, und dann heißt es weiter, die sein Leib ist, die Fülle dessen, der alles in allem erfüllt. Und dieser unergründliche Reichtum des Christus ist diese Herrlichkeit seiner Person, aber verbunden mit seiner Versammlung. Das war im Herzen Gottes in der Ewigkeit. Der Mittelpunkt dieses Planes Gottes war niemand anders als Christus. Aber diesem Christus wollte er seine Versammlung geben. Und das ist dieses Geheimnis, von dem Paulus hier in 3 Vers 9 schreibt, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott. Von Ewigkeit her verborgen in Gott. In seinem Herzen war es schon, aber er hat es noch nicht offenbart. Er hat den Adam geschaffen und als er dem Adam die Eva gegeben hat, da hat er diesen Plan vor Augen. Aber er hat es dem Adam noch nicht verraten. Und als er dem Knecht von Abraham die Rebekka gezeigt hat, da hat er diesen Plan vor Augen, aber er hat es noch nicht verraten. Verborgen in Gott, durch die Zeiten hindurch. Und dann kam der Augenblick, wo er seinen Sohn sandte. Und dann hat er das offenbart und besonders diesem Apostel Paulus klar gemacht. Und wir haben schon an diese Begegnung auf dem Weg nach Damaskus gedacht. Und jetzt hat dieser Apostel, diese Verwaltung, in dem Gott, der alle Dinge geschaffen hat, war das verborgen. Aber jetzt, in dieser Zeit der Gnade, da ist die Zeit gekommen, wo Gott diesen unergründlichen Reichtum, diese seine Weisheit, diesen seinen Plan, den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern durch die Versammlung kundgetan hat, seine mannigfaltige Weisheit. Und ich meine, in erster Linie ist das, was hier steht, grundsätzlich wahr. Es ist so, dass jetzt den Fürstentümern und den Gewalten in den himmlischen Örtern der ganzen Engelwelt diese Weisheit Gottes in der Versammlung kundgetan wird. Und daran, dass das grundsätzlich wahr ist, kann auch das Versagen der Menschen nichts ändern. Und doch hat es natürlich eine praktische Bedeutung, oder? Ist das, liegt darin dann nicht auch der Ansporn für uns? Wenn Gott das im Herzen hatte von Ewigkeit her, ist eine es viele Jahrhunderte, Jahrtausende verborgen hat, aber dann offenbart hat, liegt da nicht die Verantwortung, der Ansporn für uns darin, das dann im praktischen Leben auch auszuleben? Ich meine schon, oder? Denn wir merken ja hier, wie wertvoll, wie wichtig das Gott ist. Und dann sind wir einerseits glücklich, das ist grundsätzlich wahr. Jetzt wird diese Weisheit Gottes geschaut. Aber es hat auch diesen praktischen Punkt, dass wir dementsprechend uns verhalten. Wenn es darum geht, diese Wahrheit von Christus und seiner Versammlung, diesen unergründlichen Reichtum des Christus praktisch auszuleben, dann können wir das nicht jeder für sich alleine, sondern dann können wir das gemeinsam, auf dem gemeinsamen Weg, wenn wir zusammenkommen, im Namen des Herrn Jesus. Ich sage nicht, dass die Erfüllung von diesem Vers, also dass diese Weisheit Gottes jetzt geschaut wird, dass die abhängig davon ist, aber es ist dann der praktische, die praktische Konsequenz, dass wir auch gerne dementsprechend uns versammeln und diese Gedanken, die Gott hat über Christus und seine Versammlung, auch im praktischen Versammlungsleben verwirklichen und umsetzen. Und ich meine deswegen, das möchte ich gerne an der Stelle nochmal so vor unsere Herzen stellen, damit das uns nicht verloren geht. Da geht es eben darum zu wissen, es gibt eine Versammlung. Da gibt es nicht hier eine für sich stehende Ortsgemeinde und hier eine Benennung oder sonst etwas. Nein, die eine Versammlung. Christus das Haupt, alle Erlösten gehören dazu, ein lebendiger Organismus. Und da, wo Glaubende an einem Ort im Namen des Herrn Jesus zusammenkommen, da tun sie das in dem Bewusstsein, hier möchten wir die Wahrheit von Christus und seiner Versammlung ausleben, praktisch umsetzen und deshalb auch sichtbar machen. Und zwar von der einen Versammlung am Ort, aber nicht nur das, sondern von der einen Versammlung weltweit. Und deshalb verstehen die, die so zusammenkommen, die diese Wahrheit von der einen Versammlung praktisch ausleben wollen, auch, dass es keine unabhängigen Versammlungen geben kann. Was schreibt Paulus an die Korinther in 1. Korinther 12, wo er über den Christus spricht, Christus und seine Versammlung, und dann schreibt er an die Korinther, ihr aber seid Christi Leib, nicht der Leib Christi. Ihr seid Christi Leib, ihr Korinther, ihr gehört auch dazu. Und da, wo ihr am Ort zusammenkommt, macht ihr die Wahrheit von der einen weltweit bestehenden Versammlung sichtbar. Das hat Auswirkungen auf die Beziehungen untereinander. Das hat Auswirkungen auf die Aufnahme und die Ablehnung, wenn es um die Frage der Gemeinschaft geht. Und wir haben hier diesen Blick ins Herz Gottes. Er hat uns auserwählt und das ist verbunden mit persönlichem Segen. Aber dazu gehört auch, dass er diesen unergründlichen Reichtum des Christus in seinem Herzen hatte. Und darin zeigt sich die mannigfaltige Weisheit Gottes. Vers 11, nach dem ewigen Vorsatz. Wieder haben wir diesen Hinweis auf die Ewigkeit vor der Zeit. Den hat er gefasst in Christus, unserem Herrn. Wir haben noch Vers 12 gelesen. In ihm haben wir Freimütigkeit und den Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Dieses Wort Zugang kommt nur dreimal im Neuen Testament vor. Einmal im Römerbrief, glaub Kapitel 5, dass wir Zugang haben zu der Gnade, in der wir stehen. Das ist ja diese Liste, wo Paulus sagt, nicht allein aber das, nicht allein aber das. Wir haben auch Zugang zu der Gnade, in der wir stehen. Und dann zweimal hier in diesem Epheserbrief, Entschuldigung, und einmal ist das Kapitel 2, Vers 18, denn durch ihn haben wir beide, also die Glaubenden aus den Juden und die Glaubenden aus den Nationen zusammen, durch ihn haben wir beide den Zugang durch einen Geist zu dem Vater. Und ich glaube, im Wesentlichen geht es darum, um diesem Vater als Anbeter zu nahen, als solche, die zusammengefügt sind zu diesem einen Leib, um ihm gemeinsam als Anbeter zu nahen. Und dann hier das dritte Mal, und da steht gar nicht wozu. Da steht nur, dass wir die Freimütigkeit haben und Zugang. Zugang in Zuversicht durch den Glauben an ihn. Aber ich meine, der Zusammenhang macht deutlich, es geht darum, Zugang zu all diesen herrlichen Segnungen, die in diesem Ratschluss Gottes enthalten sind. Später in diesem Gebet, was auf diesen Abschnitt folgt, da ist ja die eine Bitte des Apostels, dass wir völlig erfassen mit allen Heiligen, welches die Länge und Breite und Höhe und Tiefe sei. Es geht auch um die Dimensionen des Ratschlusses Gottes. Und da haben wir Zugang zu allem, was in diesem gewaltigen Plan Gottes enthalten ist. Und jetzt merken wir, das hat auch wieder eine Auswirkung auf die Praxis. Vers 13, deshalb bitte ich, nicht mutlos zu werden durch meine Drangsale für euch, die eure Ehre sind. Ja, es gibt Dinge, durch die man mutlos werden könnte. Hier bei den Ephesern noch nicht mal eine persönliche Situation, sondern die Situation, dass Paulus im Gefängnis war. Da könnten sie mutlos werden. War die erste Gefangenschaft, nicht die zweite, aus der er den zweiten Timotheusbrief, mit dem wir angefangen haben, geschrieben hat. So gibt's auch in unserem Leben Dinge, die uns mutlos machen können. Vielleicht manche in unserem persönlichen, familiären Leben, aber vielleicht auch welche, mit denen wir direkt so gar nichts zu tun haben, wie hier bei den Ephesern. Gefangenschaft von Paulus. Passieren Dinge, auch in Verbindung mit dem Zusammenkommen als Versammlung und die Gefahr ist, wir werden mutlos, oder? Aber wenn wir uns mit dem beschäftigen, was in Ewigkeit im Herzen Gottes war und welchen Weg er gegangen ist, um das umzusetzen, und wenn wir in dieses Herz schauen und diese Weisheit dieses Gottes sehen, dann ist das ein Punkt, da müssen wir nicht mutlos werden. Weil das so ist und weil ihr diesen Zugang habt, nein, ihr müsst nicht mutlos werden. Ich meine, das ermutigt uns auch, oder? Ich möchte nichts mehr zu der vierten Stelle sagen, die wir gelesen haben. Vielleicht nur so viel, dass da immer noch ums gleiche Thema geht, um dieses Geheimnis, Christus und seine Versammlung, dieser, da steht das nicht so, aber so wie das hier formuliert war, unergründliche Reichtum des Christus. Weisheit Gottes in einem Geheimnis. Diese beiden Begriffe finden wir wieder und darum geht's. Und da sagt der Paulus, ich rede Weisheit unter den Vollkommenen. Geistlich Erwachsene sind das. Und wir merken, wie diese Weisheit so ganz anders ist als die Weisheit in dieser Welt. Und wie es etwas ist, das über das Menschliche und Natürliche völlig hinausgeht. Kein Auge gesehen, kein Ohr gehört, in keines Menschen Herz aufgekommen. Aber das hat Gott denen bereitet, die ihn lieben. Aber dann schwingt da diese Traurigkeit des Apostels mit, dass er den Korinthern dazu nichts weiter schreiben kann. Er hätte ihnen das gerne geschrieben, wie auch den Ephesern. Aber er sagt, wir konnten nicht zu euch reden als zu Geistlichen. Ihr seid fleischlich. Neid und Streit sind unter euch. Konnten wir nicht zu euch reden. Bei den Ephesern war es anders. Da schreibt Paulus an die Heiligen. Ja, das sind die Gläubigen alle. Ja, das gehört zu dieser Stellung, die wir gebracht sind. Aber dann schreibt er weiter und Treuen. Und da war die Basis da, dass er so den Blick ins Herz Gottes entfalten konnte. Und wir wünschen uns, dass wir auch diesen Blick in dieses Herz Gottes haben. Und da haben wir auch die Grundlage, die Basis, um glücklich und mit Mut weiterzugehen, im Blick auf das persönliche Leben, aber auch im Blick auf den gemeinsamen Weg. Und dürfen Zugang haben zu diesem ganzen Reichtum und glücklich sein bei diesem Blick in das Herz Gottes, in das, was er in seinem Herzen hatte schon vor Ewigkeit und was er dann offenbart hat. Lass mich diesen einen Gedanken noch sagen. Habe ich eben nichts zu gesagt, wir hatten das aber gelesen in Kapitel 1. Das hat Gott, dieser Gott, für sich selbst, so in seinem Plan gehabt. Und das hat nichts mit Egoismus zu tun, ja? Sondern das war sein Plan, durch den er sich selbst verherrlichen wollte. Das ist das, woran er selber seine Freude hat. Das liegt darin, für sich selbst. Das ist etwas, was sein eigenes Herz mit Freude erfüllt. Und wir sind, ich meine, überwältigt, wenn wir darüber nachdenken, dass wir an etwas, was dieser Gott sich ausgedacht hat in der Ewigkeit vor der Zeit, was er für einen Plan hatte, für sich selbst, dass wir da drin vorkommen, das ist unfassbar. Und das ist nur möglich in Christus.